Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Wenn Großbritannien wirklich die Mutter aller modernen Demokratien ist, dann sind ihre Nachkommen gerade besonders munter. Es ist das Volk, das heute zu Hunderttausenden, die Veranstalter sprechen von 1 Million, auf die Straße geht gegen die Volksvertreter und seine Stimme zurückhaben will. Nach all den unsäglichen Brexit-Manövern, den sich jagenden Abstimmungen der vergangenen Wochen und der Blamage einer Premierministerin, der nicht mal mehr ihre eigenen Minister vertrauen. Nach all diesem Zirkus wollen nun auffällig viele Wähler in Großbritannien die Sache selbst in die Hand nehmen und nochmal die Wahl haben zwischen bleiben oder gehen. Aus London berichtet Annette Dittert.
Ein nicht enden wollender Menschenstrom legte schon am Morgen die gesamte Londoner Innenstadt lahm. Ihr Gegner, Theresa May. Denn der Wille des Volkes, der sei heute ein anderer, der sei jetzt für die EU. Chris und Carol haben damals für den Brexit gestimmt. Heute sind sie hier, weil sie das nie wieder tun würden. Man hat uns gesagt, das werde alles ganz einfach. Und wir könnten die wesentlichen Vorteile behalten, aber jetzt wissen wir, das geht so gar nicht. Und jetzt will uns keiner mehr zuhören. Das ist doch lächerlich. Dass May ihnen jetzt kein zweites Referendum mehr erlauben will, macht sie wütend. Das ist verlogen und heuchlerisch. Und der Grund ist, Theresa May will zwar nächste Woche das Parlament ein drittes Mal über ihren Deal abstimmen lassen, aber wir, das Volk, sollen das nicht dürfen. Das ist doch pure Heuchlerei. Bereits mittags erklären die Veranstalter, dass sich mehr als 1 Million Menschen versammelt habe. Die Atmosphäre ist friedlich und freundlich, darunter aber steckt auch jede Menge Verzweiflung und Wut. Theresa May ist die schlimmste Premierministerin, die wir je hatten. Wieso? Weil sie all diesen Leuten hier einfach nicht zuhört. Aber es gibt auch die anderen, die das, was die Demonstranten hier wollen, für völlig sinnlos halten. Bei einem zweiten Referendum käme alles darauf an, ob zum Beispiel schon ab 16 gewählt werden dürfte. Dann würde vielleicht beim zweiten Mal für den Verbleib in der EU gestimmt. Aber das würde eine noch unstabilere Situation zur Folge haben. Und dann würden die Leute ganz schnell ein drittes Referendum fordern. Das löst kein Problem. Bei der Abschlusskundgebung sieht man das naturgemäß anders. Hier haben sie Angst vor einem No-Deal. Denn die kurze Verlängerung der EU bedeutet nicht, dass ein chaotischer Brexit abgewendet sei. Die nächsten Tage werden entscheidend für die Zukunft dieses Landes. Ich hoffe, die, die es regieren, werden auf uns hören. Das aber glauben selbst die Optimistischsten hier nicht. Alles, was wir tun können, ist hoffen. Und die Hoffnung, sie stirbt bekanntlich zuletzt.
Dieses zerknirschte Gesicht erscheint normalerweise, wenn ein Video auf YouTube nicht abrufbar ist. Es ist längst zum Symbol geworden für die Furcht vieler, vor allem junger Leute, die EU könnte das Internet zensieren. Wenn am Dienstag die Reform des Urheberrechts im Parlament durchkommt in Straßburg, dann freuen sich zwar viele Kreative und Künstler, weil sie hoffen, für ihre Werke im Netz bald anständig bezahlt zu werden. Aber zehntausende Menschen, die auch heute wieder protestiert haben in ganz Deutschland, sie gucken, so wie er, und demonstrieren eines. Ganz gleich, wie man nun zu dieser Reform steht, die Politik in Europa hat ihre jüngsten Wähler aus den Augen verloren. Viktoria Kleber.
Wir sind hier, wir sind laut, weil uns die Freiheit braucht. Das rufen tausende Demonstranten heute in Berlin. Sie machen Stimmung gegen Artikel 13, der inzwischen eigentlich Artikel 17 heißt. Denn sie befürchten, dass Plattformen wie YouTube den Vorgaben nur nachkommen, indem sie Upload-Filter einsetzen, mit denen sie beim Hochladen prüfen können, ob Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Dies führe zu Zensur, sagen die Demonstranten. Doch nicht nur deswegen sind sie hier.
Mir geht es nicht nur um Artikel 13, sondern auch um die Politik allgemein, wie mit dem Protest umgegangen wird.
Wie wird denn damit umgegangen?
Also, dass zumindest viele Demonstranten einfach als Bots verunglimpft werden oder dass diese ganzen Demonstrationen als Mob bezeichnet werden.
Es sind vor allem junge Leute, die heute demonstrieren. Viele fühlen sich von der Politik nicht ernst genommen.
Wir sollten uns alle politisch engagieren und gerade jetzt, wenn es uns so sehr betrifft, ist es wichtig, auf die Straße zu gehen. Es sind ja auch die Europawahlen im Mai und wer jetzt meine Stimme nicht hören will, der kriegt sie auch im Mai nicht.
Und während sie durch Berlin ziehen, werfen sie Politikern vor, zu wenig Ahnung vom Internet zu haben.
Weil es einfach einen Bruch gibt. Es gibt eben sozusagen die alte Medienwelt und es gibt die neue Medienwelt. Und die Leute und ein Großteil der Leute, die in der alten Medienwelt bis heute leben, haben noch gar nicht gemerkt, dass dort ein riesengroßes Universum jenseits ihrer Wahrnehmung existiert.
Die Demonstranten würden verbal zu dick auftragen, sagen Kritiker. Vom Ende des Internets zu sprechen, sei überzogen. Und es ginge immer nur um den Upload-Filter.
Wir sind ständig gezwungen, über Technik zu reden, obwohl es gar nicht um Technik geht, sondern um Lizenzierung, es geht um Vergütung, es geht um das Einräumen von Rechten.
Dass sich für die Urheber die Situation verbessert, das wollen auch viele Demonstranten. Aber, so sagen sie, das müsse in der Reform anders geregelt werden.
Und wir bleiben bei der EU. In 2 Monaten ist Europawahl. Die deutschen Sozialdemokraten haben sich heute dafür in Position gebracht. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Die SPD zieht mit der Forderung nach einem Mindestlohn in allen EU-Staaten in den Europawahlkampf. Er solle in jedem Land gesondert berechnet werden. Die Forderung ist Teil des Wahlprogramms, das ein Parteikonvent heute in Berlin einstimmig beschlossen hat. Darin fordert die SPD auch eine Digitalsteuer für große Internetkonzerne. Die Wahl des neuen Europaparlaments ist der erste bundesweite Stimmungstest seit der Bundestagswahl.
Eine Spitzenkandidatin hatte die SPD bereits, jetzt steht auch das Wahlprogramm. Für ein soziales Europa wolle sie kämpfen, sagt Katharina Barley, zum Beispiel mit einer neuen Steuer für Digitalunternehmen.
Wenn die Buchhändlerin an der Ecke jeden Monat ordentlich ihre Steuern zahlt, dann gilt das verdammt nochmal auch für Amazon und für Google und all die anderen. Wer in Europa Geld verdient, der muss auch Steuern zahlen.
Die Sozialdemokraten wollen einen EU-Mindestlohn nach einheitlichen Regeln. Jeweils 60% des mittleren Lohnes in einem Mitgliedstaat. Für Deutschland wären das 12 Euro.
Wir brauchen ein Europa des Zusammenhalts, der gerechten Löhne, des Friedens und vor allem ein Europa, das den Mensch zum Maß der Dinge wieder macht. Das ist das Entscheidende für Europa, liebe Genossinnen und Genossen.
Attacken gegen Rechtspopulisten, Abgrenzung gegen den Koalitionspartner Union. Die SPD bringt sich bei ihrem Europakonvent in Stimmung für den Europawahlkampf.
Ungeachtet der Bedenken von EU-Partnern will Italien sich dem chinesischen Projekt einer sogenannten neuen Seidenstraße anschließen. Mit diesem milliardenschweren Infrastrukturvorhaben will Peking sich Handelswege weltweit erschließen. In Gegenwart von Chinas Staatschef Xi unterzeichneten beide Seiten heute in Rom eine entsprechende Absichtserklärung. Kritiker beklagen unfaire Wettbewerbsbedingungen und fürchten, dass Abhängigkeiten gegenüber China entstehen könnten. Vor der norwegischen Küste ist ein Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten, an Bord 1300 Passagiere. Das Schiff hatte während eines Sturms offenbar Motorprobleme bekommen und einen Notruf abgesetzt. Rettungsteams brachten bereits viele Passagiere mit Hubschraubern an Land. Der Vorfall ereignete sich am Küstenabschnitt Hustadvika an der Westküste Norwegens. Er gilt als gefährliches Seegebiet. Dort gab es schon häufiger Schiffsunglücke.
Das war Donald Trumps Handicap vom Tag seiner Wahl an. Der Verdacht, er könnte einen unsichtbaren Caddy mit auf die Bahn genommen haben im Wettkampf ums Weiße Haus, den russischen Geheimdienst. Und dass er später versucht haben könnte, diejenigen zu blockieren, die diesem Verdacht nachgehen wollten. Also alle, die dem Ermittler zuarbeiten in dieser Sache, Robert Mueller. Dessen Bericht liegt seit wenigen Stunden beim Justizminister in Washington. Und nun wartet ganz Amerika auf das Ergebnis. Auch der Präsident, der gerade wieder in Florida ist, zum Golfen. Es könnte ein fetter Schlag werden für seine Gegner. So nennen Golfer einen Schlag, der daneben geht. Jan-Philipp Burgert.
Wie das große Finale eines Polit-Thrillers präsentieren Amerikas Fernsehsender die Nachricht vom Abschluss der Ermittlungen in der sogenannten Russland-Affäre. Sonderermittler Mueller hat seinen Bericht Justizminister Barr übergeben. Der bricht heute Morgen schwer bewacht und abgeschirmt zur Arbeit auf. An diesem Samstag blickt ganz Amerika auf ihn. Denn der Justizminister ist rechtlich verpflichtet, die wesentlichen Ergebnisse des Berichts den Justizausschüssen im Kongress zur Verfügung zu stellen. Der demokratische Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus will sich aber nicht mit einer Zusammenfassung zufrieden geben. Wenn das Justizministerium nicht den gesamten Bericht veröffentlicht oder versucht, Teile davon geheim zu halten, werden wir die Herausgabe juristisch erzwingen. Und wir behalten uns das Recht vor, Sonderermittler Mueller vor den Justizausschuss zwangsvorzuladen. Ob Justizminister Barr den kompletten Bericht öffentlich macht, liegt in seinem eigenen Ermessen. Barr hatte gestern in einem Brief so viel Transparenz wie möglich angekündigt. Auf dieses vage Versprechen reagieren die Republikaner im Kongress heute zurückhaltend. Die Demokraten sind empört. Die Untersuchung des Sonderermittlers betrifft Fragen, die die Integrität unserer Demokratie berühren. Ob ausländische Mächte gewissenlos in unsere Wahlen eingegriffen haben und ob auf amerikanischer Seite gesetzwidrige Mittel genutzt wurden, um die Untersuchung zu behindern. Das amerikanische Volk hat ein Recht auf die Wahrheit. Aus dem Justizministerium ist bisher nur eine Information aus dem Bericht an die Medien gelangt. Demnach empfiehlt der Sonderermittler keine weiteren Anklagen. 34 Personen waren im Zuge der Ermittlungen bereits angeklagt worden. 5 davon wurden zu Haftstrafen verurteilt, darunter Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager und sein Anwalt. Dass offenbar keinen weiteren vertrauten Anklagen in der sogenannten Russland-Affäre drohen, ist eine gute Nachricht für den Präsidenten. Der gab sich heute demonstrativ entspannt und ging eine Runde golfen. Noch ist allerdings nicht bekannt, ob der Präsident aus Sicht von Sonderermittler Mueller die Justiz behindert hat.
Auf diesen Tag haben Millionen Menschen gehofft, dass endlich die militanten Dschihadisten die Waffen strecken, auch in Syrien. Heute ist es soweit. 1728 Tage, nachdem sie ihr Herrschaftsgebiet zum Kalifat erklärt hatten. Ihren islamischen Staat mit eigenem Finanzminister, Ölexport und Geheimdienst. Ihr Terrorregime mit Massenhinrichtungen, Folter und Erpressung unter dem Deckmantel der Scharia. Am meisten haben schiitische Moslems gelitten in all den Jahren und im Gebiet der Kurden die Jesiden. Es waren maßgeblich kurdische Kämpfer, die jetzt den letzten Widerstand gebrochen haben im Norden Syriens. Daniel Hechler.
Was vom Kalifat übrig blieb. Spuren eines Kampfes bis zum Untergang. In diesem Zeltlager am Euphrat harrten die letzten IS-Kämpfer aus. Sie verschanzten sich in Höhlen, Schützengräben unter Planen. Nach wochenlangen Kämpfen und tausenden Toten weht heute die Fahne des kurdisch-arabischen SDF-Bündnisses über der letzten IS-Hochburg. Wir haben uns hier als Söhne dieses großartigen, heiligen Landes versammelt, um den vollständigen Sieg über den islamischen Staat zu verkünden. Ein Auftritt auf dem Höhepunkt der Macht. IS-Anführer Baghdadi tritt im Sommer 2014 als selbsternannter Kalif in der Nuri-Moschee von Mosul auf. Wenn ihr das Versprechen Allahs erfüllen wollt, zieht in den Heiligen Krieg. Seine Milizen überrennen etwa ein Drittel des Irak und Syriens, errichten eine gnadenlose Herrschaft des Terrors. Von der Hauptstadt Raqqa aus plant die Terrormiliz weltweit Anschläge, verbreitet Angst und Schrecken. Mit der Gegenoffensive unter US-Führung beginnt der Niedergang des IS. Mosul wird im Juli, Raqqa im Oktober 2017 befreit. Heute nun ist mit Bachrus auch die letzte Enklave des IS gefallen. Als Staat ist der Geschichte, als Organisation nicht. Es gibt noch immer sehr viele Unterstützer und Mitglieder der Organisation, die an ihre Mission glauben. Der IS wird ebenso wenig wie Al-Qaida verschwinden. Der Mythos lebt, auch in den Köpfen derer, die sich dem IS angeschlossen hatten und nun in diesem Lager gestrandet sind. Viele Ausländer, auch Deutsche, die auf ihre Rückkehr warten, nachdem sie ihre Wahlheimat verloren haben.
Und wir kommen zum Sport. Morgen startet die deutsche Fußballnationalmannschaft in die Qualifikation zur Europameisterschaft. Und jetzt wollen natürlich alle sehen, was die Mannschaft wirklich drauf hat nach dem Umbruch. Julia Büchler.
Das wird richtig spannend, denn zum Auftakt in diese EM-Quali, da geht's gleich mal gegen die Niederlande. Das Spiel also Revanche und Reifeprüfung in einem. Denn der Gastgeber, ja, der gilt als der schwierigste Gruppengegner. Da muss die neue, junge deutsche Mannschaft also zeigen, was sie drauf hat. Fakt ist, seit der verkorksten WM in Russland hat Bundestrainer Jogi Löw noch keinen Sieg in einem Pflichtspiel gelandet. Es wird also wirklich Zeit.
Die wichtigste Dienstreise des Bundestrainers seit Monaten beginnt am Mittag in Braunschweig. Joachim Löw und sein Team auf dem Weg nach Amsterdam zum ersten EM-Qualifikationsspiel. Nach 5 Tagen Aufenthalt in Wolfsburg steht nun der letzte Teil der Vorbereitung auf den stärksten Gruppengegner Niederlande auf dem Programm. Mit dabei wird morgen auch Toni Kroos sein, der gegen Serbien noch geschont wurde.
Seine Art und Weise zu spielen, seine Ballbehandlung, seine Fähigkeiten, Spiel einfach auch zu lenken und diese Sicherheit am Ball, diese Übersicht, die ist schon auch einmalig. Und von daher ist der Toni Kroos für uns unverzichtbar.
Die Erinnerungen an Amsterdam sind schlecht. 0:3 vor einem knappen halben Jahr an gleicher Stelle in der Nations League. Eine bittere Pleite, ein Debakel. Von Ehrfurcht oder Angst, aber keine Spur.
Natürlich denke ich da jetzt erstmal nicht dran, wie es wäre, wenn wir verlieren. Ich glaube, das war ja immer grundsätzlich der falsche Ansatz. Weil ich glaube auch, dass wir auch morgen eine Mannschaft stellen, die hier auf jeden Fall was mitnehmen kann.
Die DFB-Auswahl reist mit der Sicherheit von zuletzt 11 gewonnenen EM- oder WM-Qualifikationsspielen in Folge im Gepäck an. Und mit einer klaren Nummer 1 im Tor. Manuel Neuer, der im internen Duell mit Marc-André Ter Stegen weiterhin die Nase vorne hat.
Wenn man ihn so erlebt im Mannschaftshotel und so mit den Spielern im Training, er ist sehr fokussiert und sehr klar.
Offensiv sind die schnellen Angreifer wie Leroy Sané bzw. Timo Werner oder Serge Gnabry gefordert. Joachim Löw hat sich mit seinem jungen deutschen Team nämlich einiges vorgenommen.
Endspurt im Schnee am letzten Winter-Weltcup-Wochenende, da gab es noch mal viel zu jubeln. Die deutschen Skispringerinnen zum Beispiel feierten in Russland einen Doppelerfolg. Platz 1 und 2 für Juliane Seifert und Katharina Althaus. Und bei den Herren, da legte ein Deutscher einen Megaflug hin.
Markus Eisenbichler ist der überragende Mann beim Teamfliegen in Planica. Mit dem weitesten Flug des Tages auf 246 Meter machte er es am Ende noch einmal richtig spannend. Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger und Konstantin Schmid feiern Platz 2. Nur 8 Punkte, also knapp 4 Meter besser, sind am Ende die Polen, die sich trotz dieses Griffs in den Schnee von Piotr Schür über den Sieg freuen dürfen. Ein guter Tag für Bundestrainer Werner Schuster, auch wenn ihm zum Abschied der erste Sieg bei einem Teamfliegen knapp verwehrt bleibt.
Der Norweger Johannes Tinjes Bø hat heute einen neuen Rekord aufgestellt. 15 Siege in einer Saison, das hatte vor ihm noch nie ein Biathlet geschafft. Bø, ein absoluter Ausnahmeathlet, auch heute bei der Verfolgung über 12,5 Kilometer. Direkt nach ihm kam sein älterer Bruder Tarje ins Ziel. Arndt Peiffer wurde Dritter und auch bei den Frauen stand eine Deutsche auf dem Podest.
Rang 2 für Denise Herrmann beim Biathlon-Verfolgungsrennen in Oslo. Dank einer starken Leistung am Schießstand und der gewohnt exzellenten Laufzeit kämpft sich die Sprint-5. Platz für Platz nach vorne. Nur die Siegerin von vorgestern und heute kann sie nicht einholen. Die Slowakin Anastasia Kuzmina trifft alle 20 Scheiben. Dahinter kann sich Denise Herrmann einen Fehler beim letzten Schießen erlauben. Keine kann sie mehr einholen. Kuzmina gewinnt beim Weltcup-Finale mit einem Vorsprung von 1 Minute und 42 Sekunden vor Denise Herrmann.
Super Saison dennoch für die Weltmeisterin Denise Herrmann. Super Zahl plus 6 Richtige. Vielleicht jetzt für Sie, hier sind die Lottozahlen. 3, 23, 26, 29, 42, 44. Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Sven Plöger, Glückwunsch. Heute ist dein Tag. Tag der Meteorologie rund um den Globus. Stimmt's?
Ja, vollkommen korrekt. Ich bin zwar nicht der Einzige, der es feiert. Es gibt viele berühmte und wichtige Meteorologen, die das tun. Aber es ist tatsächlich der Welttag der Meteorologie. Gründung der Weltorganisation der Meteorologie am 23. März 1950. Wir werden 69. Da sehe ausnahmsweise ich sogar mal ein bisschen jünger aus. Und das ist das Emblem der WMO. Und das Bemerkenswerte dieser Organisation aus meiner Sicht ist auch die Tatsache, dass über diese vielen Jahre Beobachtungen, also Erdbeobachtungen, Wetterbeobachtungen über alle verschiedenen politischen Regime hinweg und selbst in Krisenzeiten, möglicherweise sogar tragischen Kriegszeiten, diese Beobachtung stets aufrechterhalten wurde. Also eine tolle Organisation. Und das Wetter macht im Moment auch spannende Dinge, nämlich am Trend München kann man erkennen, die nächste Woche startet nicht richtig frühlingshaft. Wir werden hier so eine Talsohle durchlaufen mit Höchsttemperaturen deutlich im einstelligen Bereich. Mit Unsicherheiten geht es dann wieder hoch. Morgen nochmal freundlich im Süden und wir gucken gleich den Vormittag an. Im Moment von Niederrhein bis zur Niederlausitz viele Wolken, etwas Sprühregen. Die werden ein bisschen weiter nach Süden vorankommen am Vormittag, nachmittags, sich dann hier im nördlichen Baden-Württemberg und Bayern aufhalten. Im Süden bleibt sonnig, dahinter wechselnd bewölkt, ganz im Norden einzelne Schauer möglich, 7 bis 12 Grad. Ganz im Süden nochmal 18, 19, da ist der warme Frühling und das sind die Aussichten. Montag durcheinander, Graupelgewitter, Schneeregen, Schauer, Dienstag leichte Beruhigung. Also so ganz setzt sich der Frühling offensichtlich noch nicht durch.
Wir werden uns gedulden, bedanken uns bei Sven Plöger und verabschieden uns von Ihnen. Hier im ersten Volk ist das Wort zum Sonntag. Die Tagesschau bringt Sie um kurz nach eins nochmal auf den neuesten Stand und wir von den Tagesthemen sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.